Ich denke, wir fangen an und nutzen die Zeit. Willkommen zum vierten Vortrag hier. Klaus Knopper brauche ich, glaube ich, nicht vorzustellen hier in dem Raum. Den kennt mehr oder weniger jeder. Interessant auch sein Vortrag jetzt. Es gibt viele Gesetze, Barrieren abzubauen. Die vorigen Vorträge, da waren die Barrieren noch nicht so hoch. Jetzt wird die Latte noch mal etwas höher gelegt und lassen Sie sich überraschen, was Herr Knopper zu sagen hat zu dem Thema. Viel Spaß beim Vortrag.
Ja, vielen Dank. An der Stelle möchte ich mich auch nochmal bei den Organisatoren bedanken, die mich wieder eingeladen haben. Den gleichen Vortrag habe ich im Jahr 2009 schon mal gehalten, zumindest einen unter diesem Titel. Damals waren wir ganz am Anfang mit unserem Projekt und inzwischen sind wir schon deutlich weiter. Das Interesse an Vorträgen, wo es um Software oder Desktops für Blinde geht, ist naturgemäß meistens etwas gering, weil man da halt keine grafisch fetzigen Sachen sehen kann, sondern die Herangehensweise und die Benutzung von Linux halt doch ein bisschen anders ist, als man es so gewohnt ist. Ja, ein Desktop für blinde Computeranwender, wie würden Sie sowas machen, ne, wenn Sie einen Bekannten, Freund haben, der noch nie Computer benutzt hat und blind ist und dem wollen Sie jetzt erklären, dass man mit Computern tolle Sachen machen kann, einkaufen im Internet, spielen, Videos oder Audio abspielen, Internetradio und so. Ja, wie würden Sie ihm ein System einrichten, womit er ohne den Bildschirm zu sehen zurechtkommt? Wie würden Sie das machen? Ja. 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 Also ich wiederhole es mal. Man würde es wahrscheinlich mit einer einfachen Textoberfläche machen, mit haptischen Ausgabegeräten, also Braillezeile, sodass man mit den Fingern ertasten kann, was auf dem Bildschirm ist. Der Ansatz ist natürlich richtig, ja, wenn man den Bildschirm nicht sehen kann, dann muss man ihn stattdessen eben tasten können oder hören, ja, mit Sprachausgabe. Die Frage ist natürlich, nehme ich einen Desktop, den es schon gibt, unter Windows gibt es ja auch blindenfreundliche Software, die versucht alles, was man so machen kann, dann umzusetzen in die Erfahrungswelt von Blinden, oder fangen wir von vorne an. Und in diesem Fall hatte das einen ganz konkreten Grund, dass ich einen sehr hartnäckigen Computerverweigerer hatte, nämlich meine Frau, und ihr zeigen wollte, was man mit Computern so alles machen kann, auch gerade was das Internet angeht und Einkaufen online, tolle Sache. Nur die Software, die sie halt von ihrer Blindenschule her kannte, die war halt damals eher so auf Schreibmaschine ausgelegt. Also Texte mithilfe einer Braillezeile schreiben, es war nicht besonders spannend, es war anstrengend, man brauchte sehende Hilfe, um sich erstmal einzuarbeiten. Und als ich meiner Frau dann den ersten Computer geschenkt habe, hat sie sich bedankt, ihn in die Ecke gestellt und da stand er erst mal 2 Jahre. Erst als Werbung für eBay im Fernsehen und im Radio kam, na, wo es dann ums Shoppen ging, ums Einkaufen, ja, um von zu Hause aus alles erledigen können, da war das ganz interessant. Und damals diente ich erstmal als Brücke, als Sprachausgabe, habe das vorgelesen, was am Bildschirm ist und irgendwann habe ich ihr dann gesagt, naja, es klappt ja schon ganz gut mit den ersten Einkäufen und ab jetzt machst du das selber. Und das war meine Motivation, einen Desktop zu schaffen, der eben ohne, dass man Computerexperte ist, relativ schnell benutzt werden kann. Gut, der Vortrag soll nicht zu lang sein, trotzdem hat er eine kleine Gliederung. Warum verwendet man für das Adriane-System nicht den klassischen piktogrammbasierten Desktop? Was wollen wir eigentlich mit Computern erreichen? Was ist im Adriane-System alles drin? Vorführen will ich es natürlich auch. Zeigen, wie es funktioniert. Ein bisschen Technik muss schon sein. Und dann nochmal der Aspekt Kosten und Nutzen, der gerade bei Soft- und Hardware für Blinde ganz immens ins Budget schlägt. So eine Braillezeile, eine ordentliche Braillezeile, kostet so ab 3.000, 4.000, 5.000 Euro aufwärts. Ja, das sind Kostenfaktoren, die kann man auch mit Open-Source-Software und Open-Hardware kaum umgehen, wenn man denn eine Braillezeile unbedingt haben möchte oder benutzen kann. Darauf gehe ich auch noch ein. Auch bei Software gibt es natürlich Kosten, wobei die bei Open-Source natürlich eher in der Arbeitszeit für die Einarbeitung liegen und für jemanden, der einem vielleicht eine kurze Einführung geben kann. Ja, der Maus- und Touch-Desktop, nenne ich es mal, den die meisten von uns kennen, gibt eine visuelle Übersicht laufender Programme, erlaubt, dass man viele Dinge gleichzeitig tun kann, hat Menüs, bunte Bildchen, auf die man einfach klicken kann, um Programme zu starten. Man muss auch zumindest theoretisch gar nicht wissen, wie ein Programm heißt. Man klickt einfach auf das Symbol für die Textverarbeitung und dann startet etwas, womit man hoffentlich auch einen Text bearbeiten kann. Ja, obwohl einige Shell-Kenner wahrscheinlich sagen, wenn man nicht mehr weiß, wie die Programme heißen, ist das nicht unbedingt ein Vorteil. Manchmal verklicke ich mich ja auch und starte etwas, was ich gar nicht starten wollte und dann ist Wartezeit angesagt. Ja, so sieht der klassische Desktop aus. Bunte Bildchen, die so ein bisschen erklären sollen, was drauf ist. Ja, die meisten haben heute so eine Android-artige Oberfläche, wo man weniger mit Menüs arbeitet, als mehr mit einem Fullscreen-Desktop mit kleinen Bildern drauf. Dann gibt es die Desktops, die so Spezialfeatures haben. Der normale Knoppix-Desktop, der gehört auch dazu. Das kennen die meisten. Ja, man hat viel Platz, um die Programme unterzubringen. Man muss ein Fenster auch nicht zur Seite schieben, was völlig unnatürlich wäre. Nein, man kann es einfach umklappen. Was für Sehbehinderte sehr praktisch ist, ist so eine Vergrößerungsfunktion, die ist auch mit dabei. Ja, aber wenn man nun blind ist, dann nützt einem dieser ganze bunte Kram trotz der vielen netten Erweiterungen und der hübschen Oberfläche halt gar nichts. Dann sieht man eigentlich nur das, einen schwarzen Kasten, und muss jetzt versuchen, mit Hilfe von Tastatur-Shortcuts ins Menü zu kommen oder in die Bedienoberfläche Programme zu starten, die vorgelesen werden. Da hört man das erste Mal, wie das Programm tatsächlich heißt, was man eigentlich starten möchte. Und mit viel Aufwand lernen dann Blinde am Computer Windows oder grafische Desktop-Oberflächen zu bedienen. Und das macht nicht immer wirklich Spaß. Also die Einführungsphase, um einen grafischen Desktop als Blinder zu bedienen, ist immens und dementsprechend ist die Einstiegshürde auch sehr groß. Ja, der andere Ansatz ist, wir fangen von Null an und bauen den Desktop so auf, wie wir es von der Arbeitsweise blinder Personen her kennen. Ja, natürlich ist der Desktop auch in Zusammenarbeit mit Blinden entwickelt worden. Ich selber kann viele Sachen auch nicht richtig verstehen oder nachvollziehen, da muss ich halt einfach fragen, ja, wie würdest du jetzt ein Programm für die Nutzung von YouTube programmieren oder benutzen wollen, wenn man die Oberfläche gar nicht sieht. Ja, also weder die Voransichten noch Menüs noch Playlisten noch sonst was. Ja, man braucht eine Oberfläche, womit man da arbeiten kann. Ja, zum Glück hat jemand anders dieses Problem schon gelöst bei YouTube, aber der Ansatz, wie komme ich erstmal so weit, dass ich ein Programm starten kann, ist natürlich auch von Anfang an da. Audio Desktop Reference Implementation and Network Environment haben wir das Ganze genannt. Das ist reiner Zufall, dass meine Frau auch Adriane heißt. Hat sich zum Ziel gesetzt, für nicht grafisch vorbelastete Computereinsteiger, also absolute Anfänger, die noch nie einen Computer benutzt haben, die Vorteile eines intuitiven Desktops ohne Abhängigkeit von grafikbasierten Bedienelementen zu nutzen. Und zwei neue Möglichkeiten, den Inhalt zu erfassen, hinzufügen mussten wir hören und ertasten. Ja, was kann man mit dem System machen? Also hier sind wir auch wieder davon ausgegangen, nicht erstmal die Technik bauen und dann gucken, was kann man darauf installieren, sondern was will man mit dem Computer eigentlich tun? Ne, die meisten wollen ins Internet, www. E-Mails lesen, Kontakt halten mit Freunden, Bekannten aus der ganzen Welt, E-Mail, ja, und neue Funktion vom Adriane Desktop, auch YouTube kann man damit benutzen, ernsthaft. Verschiedene kleine Hilfsmittel wie Taschenrechner, Notizbuch, Texteditor, Adressverwaltung, Kontaktverwaltung und natürlich eine Dateiverwaltung, um Dateien zwischen Datenträger hin und her kopieren. Das ist schon eine fortschrittliche Funktion, denn nicht jeder Computeranwender weiß heute noch, was eigentlich eine Datei ist. Die meisten kennen nur zuletzt benutzte Dokumente. Ja, das sehe ich auch manchmal bei Studenten. Also zu wissen, was wo installiert ist und wo die Dateien landen, wenn man sie speichert, muss man auch nicht unbedingt wissen, aber man braucht ein Programm, womit man die Dateien wiederfinden kann. Ja, für Blinde wichtig, Texte erfassen. Man bekommt einen gedruckten Brief im Briefkasten, möchte den gerne lesen, aber jetzt hat keiner da, der den vorlesen kann. Was macht man? Man legt den Brief auf den Scanner, lässt den Scanner kurz drüber laufen, der erkennt, wie rum das Blatt liegt und liest dann den Text vor, der auf dem Blatt drauf ist. Ja, allein diese Funktion hat damals, als wir mit dem System angefangen haben, unter Windows mit proprietärer Software etwa 2000 Euro gekostet. Reine Lizenzkosten. Ja. 30 Euro Scanner, billig PC für 200 Euro, aber Lizenzkosten für ein Texterkennungsprogramm in immenser Höhe. Unter Linux gibt es natürlich als Open Source und kostenlos. Multimedia, Audio und die sogenannten DAISY-CDs. DAISY-CDs sind Audio-CDs mit einem Inhaltsverzeichnis, sodass man sehr leicht an die einzelnen Kapitel und Beiträge drankommt, menügesteuert, MP3s abspielen und auch Video- und Audio-Streams soll man auch damit abspielen können. Und zudem ist das Menü, es gibt nur eins, also ein Einstiegsmenü, flaches Menü, keine Untermenüs, ist reduzierbar auf das, was man wirklich braucht und auch erweiterbar. Das war also das Ziel, was wir erreichen wollten. Wie kommen wir jetzt an die Inhalte dran? Ganz klar, Text-to-Speech. Der Computer muss die Texte erstmal vorlesen. Und da nicht jeder eine Braillezeile hat, ja, Braillezeile ist teuer, muss es möglich sein, das System auch ohne Braillezeile zu bedienen. Die damaligen Systeme unter Linux gingen davon aus, dass man eine Braillezeile hat, die sich gerade in anderen Ländern wie Indien, Afrika nicht jeder leisten kann, eigentlich kaum jemand, und die dort auch nicht unbedingt verfügbar sind. Deswegen wollten wir ein System bauen, was auch rein mit Sprachausgabe benutzbar ist, ohne zusätzliche Tasten, ohne zusätzliche Hardware, einfach mit einem normalen Computer. Ja, lesen und korrigieren mit dem Finger, dafür ist die Braillezeile sehr gut. Vom Informationsfluss her ist es übrigens so, dass das Ohr schneller Informationen aufnimmt als das Auge. Das ist tatsächlich so. Man kann die Sprachausgabe auch schneller einstellen und so eine Seite Text schneller per Audio erfassen, als man das visuell oder gar mit den Fingern kann. Mit den Fingern lesen geht sehr, sehr langsam, hat aber den Vorteil, dass man nicht ständig zugebabbelt wird. Und man kann dann auch Fehler leichter erkennen, weil man auch die Buchstabierung so erkennen kann. Und die meisten Braillezeilen unterstützen auch, dass man auf eine Taste drückt und springt dann im Text an die Stelle, die man gerade unter dem Finger hat. Ja, das würde ich mir bei meiner normalen Tastatur auch manchmal wünschen, dass das ginge. Ja, ergänzend die Bildschirmvergrößerung für stark Sehbehinderte und ein grafischer Bildschirmleser, den gab es unter anderen Linux-Distributionen sowieso schon, den haben wir einfach mitverwendet. Also man kann aus dem Adriana-System heraus auch die grafische Oberfläche benutzen, wenn man das wirklich möchte. Zum Beispiel um Firefox zu benutzen, der funktioniert im Textmodus nicht so gut. Ja, das Erste, womit sich das System meldet, wenn es gestartet wird, ist dieser Text hier.
Hilfe mit Eingabetaste, Pfeiltaste runter für nächstes Menü.
Ja, ich lasse es nochmal vorlesen.
0 Hilfe mit Eingabetaste, Pfeiltaste runter für nächstes Menü.
Ist jetzt auf sehr langsam gestellt. Ja, Profis können das so schnell runterrattern, dass man innerhalb von Bruchteilen von Sekunden die komplette Textzeile lesen kann. Ich habe jetzt hier als Sprachausgabe Pico TTS installiert. Das ist das Gleiche, was unter Android als einfache Sprachausgabe verwendet wird. Das hat einen sehr natürlichen Klang. Ich finde es aber nicht so präzise und schnell einstellbar wie das Original eSpeak. Das Problem ist bei eSpeak, wenn man das erste Mal jemand vorspielt, der keine künstlichen Sprachausgaben kennt, dann rennt er sofort weg und sagt, das ist komplett unbrauchbar. Man muss sich einfach daran gewöhnen, dass diese Stimme sehr mechanisch ist und weniger betont. Und wenn man das kann, dann kann man die auch auf sehr schnell einstellen. Die natürlicheren Sprachausgaben wie das Pico TTS, die klingen zwar schöner, aber haben in puncto Verständlichkeit oftmals Nachteile. Gut, die erste Funktion ist also Hilfe mit Eingabetaste, Pfeiltaste runter für nächstes Menü. So meldet sich der Computer, wenn das System das erste Mal gestartet wird. Das heißt, keine Einstiegshürde. Der Computer sagt einem, was man jetzt tun kann. Ja, man kann die Eingabetaste drücken, um eine Hilfe zu erhalten. Man kann die Pfeiltasten drücken, um auf die nächsten Menüs zu kommen. Und so kann man sich am Bildschirm dann schon mal alleine mit diesen vier Tasten orientieren.
Tastaturlernprogramm.
Ja. Diese Funktion, Tastaturlernprogramm, haben wir einem speziellen Adriane-Nutzer zu verdanken, der wirklich absoluter Einsteiger war und mit Computern noch nicht so viel Kontakt hatte, der mich halt gefragt hat, naja, schön und gut, Tastatur, aber woher weiß ich denn, was auf den Tasten draufsteht?
Karl, Keyboard autonomes reflexives Lernen. Tippen Sie auf beliebige Tasten, um Ihre Bedeutung zu erfahren. Mit der Escape-Taste links oben wird das Programm beendet.
Ja, also dieses Tastaturlernprogramm dient erstmal dazu, sich selber die Tastatur beizubringen. Das kann man dann eine halbe Stunde machen oder so lange, wie man halt braucht, um rauszukriegen, was auf jeder Taste draufsteht. Es liest auch stumme Tasten vor. Das heißt, wenn man die Steuerungstaste drückt.
Steuerung. Alt-Taste. Hochstelltaste. Caps Lock. Eingabetaste.
Ja, dann wird die eben auch vorgelesen.
Alt-Taste.
Ja, auch Funktionstasten, Tasten mit Doppelbelegung.
Zwei oder doppelte Anführungszeichen.
Ja, zwei oder doppelte Anführungszeichen werden vorgelesen und so kann man sich dann Schritt für Schritt erstmal die Tastatur vorlesen lassen, ohne dass was Schlimmes passiert. Wenn man die Escape-Taste drückt, und das ist die Taste zum Verlassen der meisten Bedienelemente, kommt man wieder ins Hauptmenü.
Escape, Programmende. Hilfe mit Eingabetaste, Pfeiltaste runter für nächstes Menü.
Ja, das Tastaturlehrprogramm ist also eines, womit man sich selber erstmal orientieren kann. Also man kann sich theoretisch mit diesem Adriane-System auch den Computer erstmal selber beibringen. Dann sind die Punkte nach Wichtigkeit sortiert. Die meisten wollen ins Internet.
Tastaturlernprogramm, www.
Ja, mit www können wir einen textbasierten Browser starten, mit dem man Webseiten lesen kann. Eine Besonderheit dieses Browsers E-Links ist, der kann auch JavaScript, also auch die etwas schwierig zu bedienende Telefonsuchseite funktioniert dort, die sehr massiv auf JavaScript basiert und andere Seiten, die was mit JavaScript machen, ebenfalls.
www. URL öffnen. G. Wo. Wo. Wo.
Ja, er liest also immer komplett vor, was ich eingegeben habe.
Bilder. Max Klautnitz, Mai, Rive, mehr, Web-Einstellungen. Anmelden. Zickkichen, Chemie. Chemnitzer Linux-Tage.
Chemnitzer Linux-Tage.
Bilder. Max Klautnitz.
Mit den Pfeiltasten springt man zwischen den Links hin und her. Man liest also nicht den kompletten Text vor, sondern springt erstmal schnell an die Stelle, die man haben möchte. Wenn man die komplette Seite vorlesen lassen möchte, dann kann man mit der Caps Lock Taste und Pfeil hoch oder runter sich zeilenweise vorlesen oder auf der Braillezeile darstellen lassen.
Letzte Stunde. Letzte Wort CM Karre. CLT 2017. In der Mittelchemnitzer Linux-Tage 2017.
Ich mache mal wieder etwas langsamer die Sprachausgabe.
RSS, Alternate, Linux-Tage-Logo 2017, CLT 2017, Allgemeines, Programm, Add-ons, Service.
Und so weiter. Ja, das ist also die Chemnitzer Linux-Tage-Seite in diesem Textbrowser. Ja, und mit diesem Textbrowser kann man tatsächlich schneller shoppen als mit Firefox und Co., weil der keine Werbung anzeigt, keine Banner hat. Keine Pop-ups erzeugt, ne, der macht wirklich nur die nackte Seite mit den reinen Informationen. Und mit den Pfeiltasten kommt man sehr schnell auf die Links drauf. Ne. Also wenn Sie ein Wettbewerb machen wollten zwischen Firefox und E-Links, wer schneller auf einer bestimmten Seite ist, dann gewinnt mit ziemlicher Sicherheit auch der E-Links. Gut, das ist also der textbasierte Webbrowser im Adriane-System.
E-Links beenden. Hilfe mit Eingabetaste, Pfeiltaste runter für nächstes Menü.
So, das ist die eingebaute Navigationshilfe. Alles, was hier drauf ist, ist auf einer normalen Tastatur drauf. Die Caps Lock Taste wird zum Steuern der Sprachausgabe verwendet. Endlich mal hat diese Taste eine Funktion, ja, außer einen zu ärgern, dass alles groß geschrieben wird. Die wird also umprogrammiert, sodass mit den Pfeiltasten und den Seitentasten Seite oder Zeilen vorgelesen werden. Auch Cut und Paste gibt es hier für die das nicht kennen, um Texte auszuschneiden und an anderer Stelle wieder einzufügen. Die Eingabetaste geht in einen Punkt hinein und mit der Escape-Taste kommt man immer eins zurück oder wieder ins Hauptmenü. Ist also ganz einfach zu bedienen, ohne Computerkenntnisse. Ja, sieht jetzt so ein bisschen nach alles nur Text, wie langweilig aus. Ja, aber tatsächlich kann diese Framebuffer-Konsole noch mehr.
Tastatur.
Ich gehe mal in die Multimedia-Sachen rein.
WMS Multimedia. Audio-Video-CD oder DVD abspielen. Multimedia-Dateien abspielen. Gespeicherte Dateien durchsuchen. Zoombilder, eckige Klammer auf DER, eckige Klammer zu.
Ja, das ist jetzt ein sehr einfacher Dateimanager, ja, in Shell programmiert. Und da ist auch ein Video installiert, das kennen die meisten. Läuft fast überall, weil es keine Lizenzgebühren kostet. Ja, und erstaunlicherweise, ja, auf der Textkonsole haben wir auf einmal ein Bild, ja, das der Blinde natürlich nicht sehen kann. Aber er kann mit anderen zusammen zum Beispiel einen Film gucken. Ja, das funktioniert. Und die Steuerung dieses Videoabspielers, die meisten kennen den unter dem Namen M-Player. Der hat eben auch ein solches Framebuffer-Plugin, mit dem man Grafik auf der, ja, Framebuffer-Textkonsole abspielen kann. Bilder und PDFs können ebenfalls so abgespielt werden.
CD oder DVD abspielen. Hilfe mit Eingabetaste, Pfeiltaste runter für nächstes Menü.
Ja. Wenn einen dieser Hilfepunkt nervt, kann man den natürlich auch abschalten und nur die Programme im Hauptmenü unterbringen, die man tatsächlich auch benutzt. Ja, also diese Framebuffer-Textkonsole ist auch grafikfähig. Oh, wo wir denn auch gleich diesen tollen YouTube-Client ausprobieren können, den ich unter dem Namen MPS YouTube gefunden habe. Das ist sozusagen der VI unter den YouTube-Clients.
Tastatur, WMS, Konto, Notizbuch, Taschenrechner, Tegnache, grafische YouTube.
So, und wie sucht man bei VI? Schrägstrich, ne?
Schrägstrich. Knoppitz. Schrägstrich Knoppitz. Grüße als.
Gut. Der sucht jetzt also nach Knoppitz und da haben wir ein altes Video von aus dem Jahr 2002 vom WDR Computer Club.
2.
Ja, wählen die Nummer 2 aus. Also man müsste sich jetzt natürlich zeilenweise vorlesen lassen, welches Video ist unter welcher Nummer erreichbar über die Vorlesefunktion. Den Schritt überspringe ich jetzt einfach mal. Ja, jetzt wird dieses Video live von YouTube runtergestreamt und wie man damals in dieser Sendung auch da oben diese Codes hatte, um Programme zu speichern auf einem Tape. Das ist also eine sehr alte Sendung. Da ging es über das neu erschienene Windows 2000 Professional. Und irgendwann in der Sendung wurde dann als Alternative zu Windows auch Knoppitz vorgestellt. Das war ganz witzig. Gut, also das geht auch.
Grüße als.
Weitere Funktionen.
D, 2.
Ist, dass man auch MP3s speichern kann von den Videos. Also wenn auf YouTube verschiedene Bildformate, verschiedene Audioformate vorhanden sind, dann kann man sich eins aussuchen. Da ist eine Frage. Ja. Ja, genau. Das ist dann ein Encoding, wahrscheinlich chinesische Zeichen oder so. Da ist die Textkonsole schon etwas eingeschränkt. Also den vollen Unicode 16 Zeichensatz kann sie nicht. Maximal Unicode 8, was auch eingestellt ist. Aber die Titel von den YouTube-Videos, wenn die in einer Sprache sind, die von der Textkonsole nicht mit einem extra Zeichensatz unterstützt wird, und das dürfte ja in dem Fall Japanisch oder Chinesisch gewesen sein, dann werden diese als Klötzchen dargestellt und werden entsprechend auch nicht als das jeweilige chinesische Zeichen vorgelesen. Aber es gibt die Möglichkeit, die Sprache umzuschalten. Wir haben das System auf Hindi übersetzen lassen. Ja, also Devanagari-Skript-Fonts auf der Konsole eingestellt. Damit hätte man die Möglichkeit, dann auch Webseiten auf Hindi zu lesen, inklusive Schreiben von rechts nach links. Eigentlich Unicode 8, also Äs, Ös, Üs und so. Das müsste ein Zeichenvorrat von 16.000 Seiten, Zeichen sein. Aber Chinesisch hat halt mehr. Und ja, also manche Codierungen von den Dateien stimmen auch einfach nicht. Bitte? 16.000 Zeichen reichen, glaube ich, für das Simple. Ja. Ja. Wie gesagt, die Titel, die sind einfach bei YouTube so gespeichert mit dieser Codierung. Ne? Manchmal hatte auch derjenige, der die gespeichert hat, die falsche Codierung eingegeben. Es wird einfach so dargestellt, wie es auf YouTube gespeichert ist vom Titel her. Und praktischerweise die Videos, die in einer für uns lesbaren Sprache sind, haben dann auch die entsprechenden englischen oder deutschen Titel. Ansonsten muss man halt teilweise raten, was dort steht. Ja? Das ging im Grafikmodus natürlich besser. Gut, was man auch machen kann, man kann natürlich auch Programme parallel starten. Die Textkonsole kann 10 verschiedene Programme gleichzeitig laufen lassen. An die kommt man ran, wenn man die Taste Alt, F1, F2, F3 bis F10 drückt.
Hilfe mit Eingabetaste, Pfeiltaste runter für nächstes Menü.
Ja, wenn ich also auf der ersten Konsole ein YouTube-Audio oder Video abspiele, kann ich auf der zweiten Konsole weiterarbeiten. Ja. Gut, also Textkonsole, nicht nur Text, sondern eben auch Grafik. Ja, weitere Funktionen gehen wir vielleicht gerade durch das Menü durch. E-Mail, das ist das Programm Matt, werden auch die meisten kennen. Einer der wenigen E-Mail-Clients, der mit Mailboxen größer gleich, ja Sven natürlich, die mit Mailboxen größer gleich 50.000 E-Mails zurechtkommen, womit dann Thunderbird und andere schon ihre Probleme haben mit der Darstellung. Ja, sozusagen der VI unter den E-Mail-Programmen. Ja, wenn man mich fragt, welchen Editor ich benutze, da weiß man schon die Antwort. Gut, Kontaktverwaltung, Notizbuch, Taschenrechner, Texterkennung sind einfach vom Text her zugreifbare Programme, die man unter Unix kennt, zum Beispiel der Taschenrechner.
Taschenrechner. Bitte die auszurechnende Funktion angeben.
Ja, da geben Sie eine Funktion ein, Cosinus, Sinus, Arcus, Tangens und so weiter oder einfach
7. 7 Stern. 7 Stern 8.
Ja, 7 mal 8.
7 Stern 8 gleich 56.
Ganz einfach. Ja? Also man braucht keine großen Skills, um diesen Taschenrechner zu bedienen. Es ist eine zeilenbasierte Eingabe, die auf einer Braillezeile auch immer komplett dargestellt wird. Alles, was untereinander ist, ist ein bisschen schlecht zu erfassen für Braillezeilen. Alles, was in einer Zeile passt, ist ganz gut für die Eingabe und auch für die Ausgabe. Ja, und man kann ausgehend von dem Ergebnis, was man hier berechnet hat, dann bei dem nächsten wieder weiterrechnen. Ja. Ja, LaTeX in der Textkonsole ist natürlich überhaupt keine Schwierigkeit. Dafür gibt es den Punkt Shell. Also wer sich mit LaTeX, der Shell und Kommandozeile schon auskennt, kann diesen Punkt Shell auch benutzen. Den hatten wir nicht immer drin, der wurde aber dann explizit von den fortgeschrittenen Linux-Benutzern nachgefragt. LaTeX kann man auch benutzen und für die Darstellung des fertigen Dokuments als PDF dann einen framebufferfähigen PDF-Viewer benutzen. Das ist, den Namen vergessen, Z-View, also irgendein Programm mit Z am Anfang. Damit kann man PDFs auch auf der Framebuffer-Textkonsole darstellen. Ja, also das geht auch, mit LaTeX zu arbeiten. LaTeX ist sowieso eine sehr schöne Beschreibungssprache, gute Alternative für den, zu den grafischen Textverarbeitungsprogrammen. Auch die Folien des Vortrags sind übrigens in LaTeX geschrieben.
Hilfe mit Eingabetaste, Pfeil.
Achso, ich wollte noch durch die Funktionen durchgehen. Gut, das Notizbuch ist ein einfacher Texteditor. Ausnahmsweise nicht VI, ja, schade. Aber für die Bedienung dachte ich, für Anfänger ist Nano besser geeignet, weil der unten eine Menüleiste hat, die sagt, was man tun muss, um das Dokument mit Speichern zu verlassen. Wenn man jemand VI das erste Mal gibt, der kommt im Leben nicht auf Doppelpunkt WQ. Ja, also lieber Nano an dieser Stelle. Man kann das natürlich in den Einstellungen von Adriane ändern und Emacs oder VI als Standardeditor einstellen, wenn man das möchte. Gut, Dateiverwaltung haben wir schon gesehen. Die Texterkennung basiert auf dem Programm ScanImage. Das kommt aus der Sane-Package heraus und benutzt Tesseract mit Deutsch, Englisch oder der jeweils eingestellten Sprache, um Texte zu erkennen. Auch hier soll es wieder möglich einfach sein. Das heißt, der Benutzer wird erstmal nicht mit Einstellungen konfrontiert, sondern es soll alles automatisch gehen. Das heißt, der Scanner wird nach Möglichkeit automatisch erkannt, funktioniert nur bei Scannern, die die Firmware eingebaut haben und nicht ein Windows-Binary als Firmware erstmal hochgeladen bekommen müssen, damit sie funktionieren. Ja, also die Scanner aus der Canon LIDE-Serie kann ich da empfehlen. Die gibt es für 15 Euro aufwärts auf eBay zu kaufen gebraucht. Und idealerweise drückt man einfach Return. Ja, da wird der Scanner gesucht.
Bitte Vorlage auf den Scanner legen und Eingabetaste drücken.
Ja, bitte Vorlage auf den Scanner legen und Eingabetaste drücken. Wenn man das macht, dann wird die Seite gescannt, die Blattlage erkannt, so viel Text wie möglich versucht zu finden. Und dann hat man eine Textdatei aus dem Brief gemacht und kann die im Notizbuch als Text speichern. Die einzige Einstellungsmöglichkeit für dieses Programm ist, dass man die Blattlage voreingestellt verwendet. Dadurch spart man etwas Zeit, dadurch, dass er nicht verschiedene Positionen ausprobieren muss. Also von der Bedienung her wieder so einfach wie möglich gehalten.
Eingabetaste, Pfeiltaste runter für nächstes Menü.
Ja, Dateiverwaltung haben wir schon gesehen, als wir die Multimedia-Dateien gestartet haben. Die Shell als Kommandozeileneingabe ist später dazu gekommen für die fortgeschritteneren Linux-User. Und unter grafische Programme habe ich die altbekannte Compiz-Oberfläche mit Vergrößerungsmöglichkeit und einem entscheidenden Unterschied, die Sprachausgabe, nämlich Orca ist da schon aktiv. Ich starte das mal.
Grafische Programme. OpenOffice mit Sprachausgabe.
Es gibt auch die Möglichkeit, Einzelprogramme zu starten. Das ist für Blinde ganz praktisch, dass man nicht suchen muss, wo ist jetzt das Icon, um OpenOffice zu starten, sondern das läuft dann schon im Fullscreen-Modus, genau wie Firefox. Die komplette grafische Oberfläche geht mit startlx.de.
Viel komplette grafische Oberfläche.
Ja, das braucht ein bisschen zum Starten. Ja, es startet also der X-Server. Orca wird sich gleich melden. Ja, also die Menüleiste unten gehört nicht dazu, die ist von meinem äußeren Desktop. So, Orca nimmt sich ein bisschen Zeit. So, sobald Orca läuft, es kann aber sein, dass es nicht startet, weil ich als Soundausgabe für meine Virtualisierung ALSA eingestellt habe. Das klappt mit dem parallelen Zugriff nicht so gut. Dann sollten die Menüs vorgelesen werden und auch alles, was ich in grafischen Programmen mache. Und die grafische Oberfläche verlassen kann man natürlich wieder, indem man sich entweder ausloggt oder mit den Alt- und Funktionstasten sich wieder zurückbegibt auf die Textoberfläche. Leider nicht. Da ist es so, wie das standardmäßig unter Linux mit den grafischen Programmen ist. Es wird eigentlich davon ausgegangen, dass man diese ganzen Tastatur-Shortcuts schon kennt. Also der grafische Desktop mit Orca ist eigentlich nicht Bestandteil von Adriane. Es ist nur ein Startmenü, womit man den starten kann. Und dann hat man eigentlich dasselbe, was man mit Ubuntu oder Debian hat, wenn man dort mit Orca arbeitet. Plus eben die Vergrößerung von Compiz, dass man mit der Maus und der linken Windows-Taste oder Pinguin-Taste, je nachdem, die Vergrößerung starten kann. So, Logout. Ja, da bin ich wieder in der Textoberfläche. So, Audio lässt sich jetzt diesmal etwas Zeit, was vielleicht gar nicht schlecht ist, damit es mir nicht dazwischen redet. Das Adriane Setup, womit ich die Einstellungen verändern kann, erlaubt es, dass ich hier die Lautstärken-Einstellungen vornehme. Die werden dann auch dauerhaft gespeichert, wenn ich aus diesem Menü wieder rausgehe. Internet-Einstellungen, also WLAN einstellen, gibt es zwei verschiedene Alternativen, die unterschiedlich gut bedienbar sind. Drucker-Einstellungen, das geht über CUPS und die CUPS-Webseite. Scanner-Einstellungen, da kann man im Prinzip einfach nur die Blattlage einstellen. Und dann Geräte wie Braillezeile anschließen, mit seriell USB oder Bluetooth, E-Mail einrichten. Adriane-Einstellungen für Fortgeschrittene, da wird die Konfigurationsdatei in den Editor geladen. Da kann man dann wirklich alles einstellen, was zu den einzelnen Programmen gehört. Und auf Flashdisk speichern ruft Flash Knoppix auf und erzeugt eine Kopie von dem laufenden System. Man kann es aus dem Setup auch auf Festplatte installieren, da schreibe ich immer Vorsicht zu, weil Knoppix eigentlich nicht dafür gedacht ist, auf Festplatte installiert zu werden, sondern von USB-Stick am besten läuft. Die Idee ist, dass man dann ein portables System hat, was man überall hin mitnehmen kann. So, ja, zurück zu den Folien. Gibt es das alles nicht schon? Die Technik ist natürlich größtenteils in fast allen Linux-Distributionen drin. Die Zusammenfassung mit dem einfach zu bedienenden Menü, das ist das eigentliche Kernstück des Adriane Desktops, dass man also von der Bedienung her eine ganz andere Oberfläche bekommt, als man das bei den grafischen Desktops gewohnt ist. Kopieren, Verändern, Mehrfachnutzung des Systems und Weitergabe ist aufgrund der GPL explizit erlaubt. Ja. Bei Windows-Systemen, die können schon mal so locker 9.000 bis 10.000 Euro kosten und können weniger, einfach weil dort die lizenzpflichtige Software so wahnsinnig teuer ist und teilweise mit Dongles auch gegen Kopie geschützt ist, aber nicht unbedingt mehr kann als unser Desktop. Ja, und Zielpublikum sind hier eben auch Anwender, die sich weder mit Windows noch mit Linux auskennen oder beschäftigen wollen, eben auch Einsteiger mit wenig Computererfahrung. Hier sieht man die Lizenzbedingungen. Das System selber steht unter der GPL. Einzelne installierte Programme können andere Lizenzen verwenden. Das, was drauf ist, ist aber auf jeden Fall immer frei weitergebbar. Nutzung ist kostenlos, frei kopierbar, zeitlich unbegrenzt, Quelltext wird mitgeliefert und Modifikationen des Systems sind erlaubt. Was nicht erlaubt ist bei der GPL, ist der Einbau in proprietäre Produkte, wenn man die Quelltexte also dann nicht mehr weitergeben möchte, oder Derivate unter Lizenzänderung. Das ginge nur bei der BSD-Lizenz, aber dann müssten alle Programme, die verwendet werden, ebenfalls unter BSD-Lizenz stehen, was bei Debian nicht der Fall ist. Ein bisschen Technik hatte ich noch versprochen. Das ist die Architektur von Adriane. Hardwaremäßig brauchen wir zunächst mal einen normalen Computer mit Tastatur, Soundkarte, WLAN oder LAN. Braillezeile ist optional, kann man verwenden, wenn man möchte. Und wenn man die SMS- oder GPRS-Funktion mit einem Handy verwenden möchte, wobei das heute mit Android, mit Sprachausgabe eigentlich auch so geht, man braucht dafür also keinen Computer mehr, um das Handy fernzusteuern, das wird über das SBL, Screenreader for Blind Linux Users, also eine Alternative zum Braille TTY, gesteuert. KBD-SNFD ist die Tastatursteuerung. Der Speech Dispatcher kümmert sich um die Sprachausgabe, normalerweise mit eSpeak, hier in dem Beispiel jetzt mit Pico TTS. Und die menübasierten Programme, die benutzen eben E-Links, MAT, Nano für das Notizbuch und für einige Funktionen dann einfach Shell-Skripte. So, das haben wir alles schon gesehen. Ja, ganz am Schluss was zu den Kosten eines blindenfreundlichen Systems. Ja, also wenn Sie so rechnen, Sie können sich Knoppix runterladen, in den Bootmenü einstellen, Adriane als Startoption und sich einen Stick machen und das Ding booten und das läuft und Sie haben 0 Euro bezahlt. Tatsächlich kostet ein blindenfreundliches System natürlich immer ein bisschen Einarbeitungszeit, vielleicht sehende Hilfe, die einem erklärt, was gerade am Bildschirm passiert und wie man da dran kommt. Manchmal übersieht man halt trotz Sprachausgabe doch etwas, was nicht so deutlich auf einer Webseite draufsteht. Ja, die Braillezeile. Da gibt es leider noch keine Open-Source-Version, obwohl gerade in Indien da Bestrebungen sind, sehr günstige Braillezeilen auf den Markt zu bringen, so im Bereich $100, teilweise 3D gedruckt, teilweise im Selbstbau mit Arduino-Controller drin. In Deutschland muss man schon damit rechnen, dass man für so eine Braillezeile, wenn sie vernünftig sein soll, ca. 4.000 Euro ausgeben muss. Ja, Einweisungen, Anwenderschulungen und so weiter, das ist das, womit die Firmen Geld verdienen können und auch sollen. Das ist bei Adriane nicht anders. Also wenn Sie kommerziellen Adriane-Support anbieten wollen, dann dürfen Sie aufgrund der GPL-Lizenz dafür selbstverständlich auch Geld nehmen und das als Dienstleistung anbieten. Das wäre die Geschäftsidee, die hinter so einem Open-Source-System verwendet werden kann, dass man auch damit Geld verdienen kann, wenn man das möchte. Aber im günstigsten Fall, wenn man sich alles selber beibringt, kostet das System tatsächlich 0 Euro. Ja, ist also im Internet erhältlich und frei verteilbar seit 2009, seit Knoppix 6.0 war das. Ich glaube, die 6.0 war da auch die einzige Knoppix-Version, die schon von vornherein mit allen Versionen in der Sprachausgabe startete und die meisten dachten, ihr Computer wäre kaputt, weil er plötzlich mit den Anwendern redet. Ja. Gut, die nächsten Versionen hatten dann wieder die normale grafische Oberfläche und dort gab es dann eine Adriane-Boot-Option. Da habe ich mir wirklich nochmal den Spaß erlauben können, sowas standardmäßig einzustellen, damit wirklich jeder mal sieht, dass es sowas gibt wie Desktops für blinde Computeranwender. Gut, proprietäre Erweiterungen kann man mit einbauen. Es gibt auch kommerzielle Sprachausgaben, die Geld kosten. Nur, wenn Sie das machen, dürfen Sie dann das Ergebnis nicht mehr weitergeben. So, womit ich mit dem Pflichtteil durch wäre, ganz pünktlich und wir in die Fragerunde gehen können. Questions and Answers. Bitte schön. Ja. Ja, zwei Fragen.
Die Frage bitte nochmal.
Ich wiederhole die Fragen, ja.
Super.
Die erste Frage war, warum sind die Braillezeilen so abartig teuer? Ja, auf der einen Seite, es werden sehr wenige davon hergestellt. Es gibt in Deutschland etwa 150.000 Blinde. Vielleicht 10% davon verwenden einen Computer. Und nur ein Bruchteil von denen kann was mit einer Braillezeile anfangen. Viele können Braille lesen, ja, so auf Punktschrift gedruckt. Dazu kommt ja morgen bei dem Workshop noch, wie mache ich mit einem 3D-Drucker Braillezeilschrift. Aber naja, Braillezeilen sind halt nichts, was man in Serie produziert. Ne? So eine Firma, die gute Braillezeilen herstellt, hat nicht viele Kunden. Und das muss man einfach sehen. Das heißt, die müssen teuer sein, damit jemand, der solche Zeilen herstellt, auch finanziell überleben kann. Ja? Zum Glück zahlt das die Krankenkasse. Sie haben als blinder Mensch einen Anspruch auf eine Braillezeile. Ja? Bestehen Sie auch drauf, wenn die Krankenkasse sagt erstmal immer nein. Das ist normal, ne? Müssen Sie sich dran gewöhnen. Dann wollen Sie eine bestimmte Braillezeile haben, weil die besonders einfach bedienbar ist, weil die bestimmte Funktionen hat, ergonomisch geformt ist, dass einem nicht die Handgelenke wehtun nach einer Zeit, sagt die Krankenkasse auch nein. Widerspruch einreichen einmal, zweimal, notfalls auch klagen. Das kostet übrigens nichts, die Krankenkasse zu verklagen. Und irgendwann haben Sie dann gewonnen. Also das geht. Sie kriegen die Braillezeile, die für Sie das Beste ist und die Sie auch am besten verwenden können. Sie haben natürlich auch die Alternative, erstmal das zu nehmen, was die Krankenkasse vorschreibt, das nach einer Woche zurückzugeben, weil es bei Ihnen nicht richtig funktioniert und dann, naja, irgendwann haben Sie dann die richtige. Braillezeilen für Linux, die gut gehen, gibt es einige Hersteller, die gut funktionieren, andere nicht. Am besten einfach mal im Menü von Adriane gucken, da sind die, die funktionieren, eingetragen. Bei den USB-Braillezeilen ist es sogar so, dass die größtenteils automatisch erkannt werden, da muss man dann nichts einstellen. Gut, man kann bei verschiedenen 3D-Druckprojekten gucken, ob es da Braillezeilen im Selbstbau gibt. Die sind halt naturgemäß groß. Ich bin ja auch Elektrotechniker. Es ist gar nicht so einfach, so einen kleinen Stift aus einer Platte rauszuschieben. Sie brauchen dafür ein Relais, was Magnetisches oder eben Piezo-Elemente. Diese Dinger sind auch relativ teuer. Also so ein Braillelement für einen Buchstaben kostet 35 Euro. Ja, multiplizieren Sie das mit der Anzahl der Buchstaben, die Sie brauchen, fügen noch Steuerelektronik dazu, dann muss es natürlich so klein sein, dass es noch in der Handtasche passt oder sich bequem mitnehmen lässt. Also 80 Zeichen sind schon mal so eine Klaviatur, ja, in der normalen Breite. Mit 40 Zeichen sind Sie auf fast normaler Tastaturgröße. Ja, und wenn man das dann ausrechnet, dann kommt man schnell drauf, na, unter 1.000 Euro ist schon äußerst schwierig, auch im Selbstbau. Ja, aber Sie sind gerne eingeladen, wenn Sie es schaffen, für unter 1.000 Euro eine Braillezeile zu machen, möglichst mit Creative Commons, Bauanleitungen, Druckvorlagen für 3D-Drucker und so. Super, unterstütze ich auch gerne in Adriane mit der jeweiligen Firmware. Ja, aber bisher sieht es halt so aus, dass sie noch relativ teuer sind. Die zweite Frage war, habe ich jetzt vergessen? Ach so, genau, in dem Browser, dass Sie wissen, ob Sie in dem Eingabefeld sind. Das geht, wenn Sie auf den Browser gehen, also www, dann kann man mit der Taste Punkt die Beschriftung einschalten. Ja, jetzt steht vor diesem Texteingabefeld das Wort Textinput und es steht auch da, das wievielte Bedienelement auf der Seite das ist. Man kann eine Zahl eingeben und Return drücken, dann landet man auf dem Bedienelement der jeweiligen Nummer. Das ist ganz praktisch bei sehr, sehr langen Formularen, die man öfter mal benutzt, wenn man weiß, na, dieser Abschicken-Button, der ist ganz am Schluss. Tippen Sie die Nummer des Elements, er springt dahin, liest Ihnen auch vor, das ist ein Submit-Button oder ein Eingabe-Button und dann wissen Sie, wo Sie sind. Ja, es hat auch ein Menü mit F10, dort kann man in Formularen auch direkt an die richtige Stelle springen. Ich muss mal gucken, Formularspeicher, Anzeige, also irgendwo kommt man da rein und bekommt dann auch die Elemente direkt angesagt. Ne? Jetzt sind also auch alle Elemente nummeriert, alle Links haben eine Nummer in eckigen Klammern davor und bei speziellen Bedienelementen steht halt auch davor Text-Input oder Submit-Button. Und da, wo nichts steht und nur die Zahl ist, das sind es einfache Links. Ja, also das geht auch. Und mit der Taste Punkt lässt man das wieder verschwinden. Ja?
Wenn ich jetzt auf den Tag eine Werbe-Session zwar so drin habe, welches nicht einfach beispielsweise Musik anhabe,
ja.
Und dann auf den anderen, wie kommt, dann habe ich eine Vorlesung zu.
Sie können die Lautstärke separat einstellen. Das heißt, in dem YouTube-Fenster zum Beispiel stellen Sie in dem M-Player mit den Tasten 9 und 0, kann man im M-Player die Lautstärke regeln. Das habe ich nicht verändert, das war schon so. Da kann man die Musik halt relativ leise stellen, in dem anderen Fenster dann mit der Sprachausgabe vorlesen lassen. Das sollte sich gegenseitig nicht blockieren. Unter ALSA ist diese Mix-Funktion eingeschaltet, sodass verschiedene Soundquellen einfach zusammengemixt werden auf den Output. Ständig. Vor allem seitdem so viel Alexa-Werbung im Fernsehen ist und alle das haben wollen. Das Problem, was ich halt bei der Sprachausgabe bei bisher allen existierenden kommerziellen Lösungen sehe, ist, dass ab dem Moment, wo das Stichwort gesagt wird, die komplette Soundaufnahme ja, quasi aus der Wand direkt in die Cloud wandert und wird dann offline ausgewertet. Vielleicht muss man das so machen, weil die Datenbank so riesig ist und weil die Spracherkennung auf einem Einzelrechner nicht in der richtigen Geschwindigkeit funktioniert. Das habe ich noch nicht raus, aber ein interessantes Projekt fände ich, eine Spracheingabe, Spracherkennung zum Beispiel auf so einem Raspberry Pi zu machen. Da gibt es schon Ansätze, das Jasper zum Beispiel. Ja. Ich habe nur noch kein Projekt gefunden, wo es halt wirklich so gut funktioniert wie bei den bisher kommerziell angebotenen Lösungen. Also ohne Cloud, ohne dass irgendwas aufgenommen und nach außen geschickt wird. Mittlerweile wird man ja von seinem eigenen Fernseher schon überwacht in der eigenen Wohnung. Ne? Man braucht überhaupt keine Wanze mehr zu installieren, kann es einfach einschalten und die ganze Wohnung, naja, gut, aber anderes Thema, könnte man auch einen Vortrag drüber halten, würde ich mir wünschen. Das Problem könnte hier aber auch sein, andere Schallquellen auszuschließen. Man braucht einen guten Filter und man muss die Spracheingabe pausieren, während eine Sprachausgabe passiert, denn sonst würde der Computer sich ständig selber Sachen diktieren und das wollen wir auch nicht, dass der sein Eigenleben entwickelt und so. Ne? Also da muss man noch viel Arbeit reinstecken, aber die Idee, ja, die geistert mir schon ständig im Kopf rum. Spracheingabe plus Sprachausgabe. Ja? Ja, Sphinx, am Anfang habe ich mir das mal angeguckt, aber das ist in der damaligen Form zu langsam gewesen für aktuelle Computerhardware. Ja. Mit Simon Listens habe ich auch schon experimentiert, aber da brauchen wir halt für das Trainingsprogramm KDE und ich hätte es auch gerne, dass man nicht extra auf die Stimme des Anwenders trainieren muss. Ja, also es sollte wirklich auch so gut funktionieren, weil man wird ja immer verglichen mit den Sachen, die es schon gibt. Und dann muss es halt auch entsprechend gut funktionieren. Ja, bei der Texterkennung zum Beispiel kann man sagen, die Fehlerrate ist unter 5%, das kann locker mit allen anderen mithalten. Ja, aber bei der Spracherkennung soll das dann halt auch so sein. Sonst heißt es halt immer, ah, das ist noch nicht so weit. Ja. Ja? Adriane unterstützt standardmäßig Deutsch, Englisch, Polnisch, Spanisch, Hindi haben wir übersetzen lassen. Für weitere Sprachen habe ich keine Übersetzung für die Menüs, was aber nicht heißt, dass sie nicht funktionieren. Man kann grundsätzlich das eSpeak auf 60 verschiedene Sprachen einstellen, inklusive Mandarin und andere Dialekte. Österreichisch habe ich auch schon mal gehört. Ja, die Programme, die verwendet werden, E-Links und so, die übersetzen sich ja selber, weil die die .po-Files dabei haben, für die Übersetzung nur das Hauptmenü. Ne? Da machen wir die Übersetzung halt selber. Ja, und wenn man das in einer anderen Sprache, die noch nicht unterstützt wird, haben möchte, dann gibt es diese POT-Files, ja, so heißen die .pot, und die kann man dann selber übersetzen in die gewünschte Sprache, einmal durchkompilieren und ab dann wird auch im Hauptmenü die gewünschte Sprache gesprochen. Ja. Ne, ist Open Source, also man bekommt die Pakete unter debian-knoppix.aliot.debian.org, steht auf der Knoppix-Seite drauf, und dort gibt es dann die Sourcen für alle Komponenten inklusive dieser Sprachdateien für das Hauptmenü. Ne, also es ist offen, man kann selber andere Sprachen einfügen. Ja.
Habe ich die Möglichkeit, sowohl diese Oberfläche als auch die normale grafische Panel
Ja, mit dem Menüpunkt grafische Programme starten kann man die Grafikoberfläche plus Sprachausgabe starten und dann mit Steuerung Alt F1 bis F10 wieder auf die Textkonsolen umschalten. Das heißt, die grafische Konsole, die läuft dann auf der F12 und die Textkonsolen, also die Grafiktextkonsolen, die laufen auf F1 bis F10. Ich kann also 10 Programme gleichzeitig im Textmodus und beliebig viele andere im Grafikmodus laufen lassen. Ja. Es gibt auch ein angefangenes Handbuch auf Wikipedia, das Adriane-Handbuch unter Wikibooks. Ist auch ein offenes Projekt, also wir suchen Leute, die dort auch Teile machen. Das ist ungefähr halb fertig. Die meisten Funktionen sind beschrieben, aber es ist halt immer so, man programmiert gerne mehr und schneller, als man Dokumentation dazu schreibt. Außerdem soll das System ja eigentlich so selbsterklärend sein, dass man keine Doku braucht. Trotzdem braucht man die natürlich. Gerade so Sachen wie Änderungen oder Tastendrücke, um zwischen Programmen zu wechseln, da fehlt noch sehr viel Doku.
Ich bedanke mich für den Vortrag. Noch eine Anmerkung von meiner Seite. Ich habe mal mit Transiflex oder Transifex, heißt der Dienst, experimentiert und da könnte man ja die POT-Dateien oder die PO-Dateien reinhauen und hoffen, dass jemand Interesse hat und das in eine weitere Sprache übersetzt. Ja. Ne? Nutzt ihr das?
Benutzen wir bisher nicht. Wie gesagt, die Anwenderschicht für das System ist sehr, sehr klein. Ja. Es laden zwar pro Tag etwa 2000 Leute die reine Adriane-Version, die schon uralt ist, runter. Wie viele davon das auch wirklich benutzen, weiß ich nicht. Und hin und wieder kommt mal eine Anfrage. Hier ist eine französische Übersetzung falsch oder eine spanische. Noch hält sich das in einem Rahmen, das ich selbst machen kann. Wenn das wirklich mal überhand nimmt, dass man sagt, oh, jetzt sind hier 30 neue Sprachen, die wir unterstützen müssen, dann würde es sich lohnen, das hochzuladen auf Transifex. Ja.
Ja, das ist die letzte Anmerkung von mir. Ansonsten recht herzlichen Dank für diesen interessanten Vortrag, für das Update von 2009 zu 2017. Und nochmal einen Applaus für Herrn Knopper.
Dankeschön.
Und die Damen wollen wir natürlich nicht vergessen, die da fleißig auch übersetzt haben.